Ja, so bis Ende 27 oder mit Extended Maintenance. S4HANA, schräger H4S4, überlebt das SAP HCM ja nicht. Es endet auf jeden Fall in SuccessFactors. Punkt. Das Jahr ist SuccessFactors. Was mache ich jetzt? Gehe ich auf H4S4, das heißt grundsätzlich spricht nichts dagegen, komplett nach SuccessFactors zu gehen und ich könnte H4S4 überspringen. Ich spare mir den sechsstelligen Betrag. Die Projekte, die scheitern, weil das schlicht nicht geht. Die beiden Systeme funktionieren grundverschieden. Also das eine ist, wie kriege ich es schnell hin? Generell Templates und dann iterativ lieber verbessern, sobald ich live bin. Mhm. Also da ist Recruiting noch mit vorne, was so die KI-Unterstützung betrifft.
Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, hier einmal noch Werbung in eigener Sache. Du bist erfahrener IT-Consultant und auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Wir bei Mindsquare suchen Verstärkung für unser SAP-Team. Zum Beispiel den SAP Solution Architect SuccessFactors oder den Senior Pre-Sales Consultant SAP Technology. Bei Mindsquare übernimmst du von Anfang an Verantwortung und kannst deine Expertise einbringen. Dich erwarten vielfältige Kunden, spannende Branchen und interessante Aufgaben. Wenn das interessant ist für dich, bewirb dich jetzt unter mindsquare.de/karriere. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim SAP IT-Podcast der Mindsquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute darüber, wie wir am schnellsten SAP SuccessFactors einführen können. Und ich habe einen kompetenten Mitstreiter und Gast eingeladen, Sean Sweeney. Hallo Sean.
Hi.
Sean Sweeney ist Senior Management und Technologieberater, HR-IT-Experte und verantwortlich für den HR-Cloud-Bereich bei der Mindsquare AG. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen unterschiedlichen Branchen, wie zum Beispiel Witron, Enercon oder Bertelsmann. Sean unterstützt HR-Abteilungen bei der Entwicklung und Umsetzung von HR-IT-Strategien, der Toolauswahl und KI-basierter HR-Prozesse entlang der gesamten Employee Journey.
Die Reise aller Mitarbeitenden.
Ja, okay. Also ich stecke ja selber nicht so sehr drin im HR-Prozess. Ich kann mich daran erinnern, dass ich für viele HCM-Systeme irgendwelche Basis-Updates gemacht habe. Umso spannender jetzt zu sehen irgendwie, dass die Reise weitergeht und die Kunden in die Cloud wollen,
müssen, dürfen,
ja.
Mehr müssen als dürfen, ja.
Genau, so von dieser Welt habe ich wenig Ahnung. Also ich kenne einige Begriffe, aber gut, dass wir dich dabei haben. Du kennst dich ja aus. Du bist viel in Unternehmen, berätst da für die HR-IT-Strategie und das ist ja typischerweise auch dann die Stelle, wo es irgendwie ankommt. Ne? Wir wollen mal irgendwas mit SuccessFactors machen, wir wollen das einführen. Und dann hat die IT vielleicht den Salat, sage ich mal. Was ist denn so die typische Ausgangslage, die du im Moment siehst bei Unternehmen, die sich damit beschäftigen wollen und SuccessFactors irgendwie wollen?
Also das Vergnügen, was die IT dann damit hat mit den Projekten, ist, die Lage ist eigentlich total heterogen. Also wir haben im SuccessFactors-Umfeld oder im HR-Umfeld, wenn es jetzt um die SAP geht, mittlerweile nicht die eine Ausgangslage. Also das war noch so vor 4-5 Jahren ein bisschen anders. Da hatten alle ihr HCM-System oder die allermeisten hatten ihr HCM-System, gerade in Deutschland mit der Abrechnung, mit der Zeitwirtschaft, ein bisschen Organisationsmanagement. Und da war auch das Thema Employee Lifecycle oder Journey gar nicht so das Thema, weil Arbeit, Zeit, Geld, das war so die Hauptaufgabe. Und mit SuccessFactors hat sich das dann ein bisschen erweitert und fast forward zum jetzigen Zeitpunkt ist einfach, wir haben ein paar, die sind da schon einen kleinen Weg gegangen. Das heißt, es gibt mittlerweile ein digitales Recruiting, es gibt mittlerweile ein digitales Mitarbeitergespräch, Jahresgespräch etc. pp., Zielpläne.
Also digital bedeutet in SuccessFactors oder digital bedeutet im HCM und das ist jetzt irgendwas, was man
in
übertragen
SuccessFactors,
muss?
Nein. In SuccessFactors, nein. Also genau, okay. In meinem Kopf ist es schon soweit, digital ist nur noch Cloud. Natürlich auch alles andere, also steinigt mich
HCM
nicht.
HCM
also,
ist ja auch nicht komplett papierbasiert.
Nee.
Ja,
nein, also S4HANA und H4S4 und so sind weiterhin ein Thema, alles in Ordnung. In meinem Kopf meinte ich damit tatsächlich SuccessFactors und die Cloud.
Ja.
Das bedeutet, da sind schon einige Prozesse abgebildet. Die sind natürlich vor der Herausforderung, wie kriege ich jetzt diese Kernprozesse rein? Also eben die Abrechnung oder Zeitwirtschaft oder will ich die überhaupt in die Cloud gehen? Das ist so die eine Ausgangssituation. Eine zweite, die uns ganz viel begegnet, ist, dass Leute mittlerweile den ersten Schritt gegangen sind in die Cloud mit ihren Stammdaten und mit ihren Organisationsdaten, das heißt tatsächlich Zeitwirtschaft, Abrechnung oder Stammdatenverwaltung, aber der Rest noch nicht. Und die dritte Situation, ohne jetzt auf die ganzen Graubereiche einzugehen, die dazwischen sind, ist ja so bis Ende 27 oder mit Extended Maintenance, S4HANA, schräger H4S4, überlebt das SAP HCM ja nicht. Das heißt, was mache ich jetzt? Gehe ich auf H4S4 oder bin ich schon auf dem Weg zu H4S4 und was mache ich dann mit meiner Cloud-Variante, also mit SuccessFactors HR? Das ist dann so die dritte hybride Variante, wo viele unterwegs sind.
Okay, aber jetzt, das heißt, die sind da unterwegs und die sind dann schon einen Schritt weiter oder die sind jetzt, also die dritte Variante ist, ich habe einfach noch stumpf mein SAP HCM. Also gibt es das überhaupt noch, dass irgendjemand also jetzt SAP HCM noch hat, ja? Oder ist das es ist wahrscheinlich aussterbend, aber.
Ich würde sagen, so 60% sind unterwegs in irgendeiner Mischform und so 30-40%, die haben ihr SAP HCM und überlegen jetzt gerade, was mache ich? Also H4S4 ausschließlich oder eben SuccessFactors.
So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Name-Dropping gemacht, ja. H4S4, ja. Das, da habe ich schon in der Vergangenheit auch schon mal eine Folge zu gemacht, zur H4S4, was im Prinzip so verstehe ich als die S4HANA-Version von HCM.
Richtig.
Es darf weiter on-premise Richtig. Bleiben sozusagen. Es ist jetzt nicht der direkte Schritt in eine Software-as-a-Service-Cloud-Lösung. Das heißt, ich kann immer noch auf den Server wahrscheinlich zeigen, je nachdem, was ich virtualisiert habe in meinem Rechenzentrum, ja. Ist das denn jetzt ein notwendiger Schritt oder dürfte ich jetzt auch direkt auf SuccessFactors? Ich glaube, das ist ja eine der Fragen, die sich die meisten dann stellen, die eben jetzt noch keinen Zwischenschritt gemacht haben.
Zwei Teilantworten. Das eine.
Ich trinke so lange Kaffee.
kein Problem. Zum Thema H4S4. Ich benutze das immer als Synonym für zwei Sachen. Ja, völlig richtig. Ausgeschrieben heißt es, glaube ich, SAP HCM vor S4HANA. Also im Endeffekt ist es genauso wie im ERP-Bereich die S4HANA-Variante des SAP HCMs. Und die Strategie, wie ich damit umgehe, das machen die meisten Unternehmen und Kunden synchron mit ihrer S4HANA-Strategie. Das bedeutet, wenn ich in meinem S4HANA-ERP-Umfeld auf die On-Prem-Variante gehe, dann gehen die meisten Kunden auch auf ihr H4S4. Das ist dann, ich kann auf den Server zeigen, das ist meine On-Prem-Variante. Es gibt aber auch die Variante H4S4 PCE oder halt Private Cloud Edition, dann auch bei einem Hyperscaler. Das machen eben die Kunden, wenn sie auch zum Beispiel mit dem ERP meistens auf einen Hyperscaler gehen oder in die Public-Private Cloud. Das sind die Kunden, die üblicherweise auch im HR-Umfeld auf die Private Cloud gehen. Inhaltlich aber das Gleiche, nur ich benutze das meistens als Synonym. Deswegen, falls da irgendjemand dann den Finger drauf zeigt. Was dann zum Thema SuccessFactors ist, kann ich H4S4 überspringen? Kurze Antwort, ja. Mit einem Aber.
Sollte man das, wäre dann wahrscheinlich das später. Aber genau. Sag erst mal.
Und zwar ist es so, dass ich in SuccessFactors mittlerweile eine reife, durchaus fertige Lösung habe für meinen kompletten HR-Bedarf, den ich habe. Also wenn jetzt der Fachbereich auf mich zukommt und sagt, hey, wir brauchen eine moderne HR-Lösung, die Zeitwirtschaft hat, die Abrechnung hat und alles, was so Spielwiese ist im Personalwesen, dann funktioniert SuccessFactors, dann kann ich das nutzen. Das heißt, grundsätzlich spricht nichts dagegen, komplett nach SuccessFactors zu gehen und ich könnte H4S4 überspringen.
Aber war das nicht immer so oder bin ich da irgendwie auf alten Informationen, dass Abrechnungen nicht in SuccessFactors verfügbar war oder ist das eine alte Wahrheit?
Das ist eine alte Wahrheit.
Okay.
Da hängt aber ein Aber gleich dran.
Okay.
Das ist eine alte Wahrheit. Ich habe eine komplette Abrechnung. Da steckt im Grunde als Motor dahinter immer noch ein HCM-System, also das Abrechnungsschema für die SAP-HCM-Payroller unter uns, also Abrechnungsschemen und Regeln, kann ich da eins zu eins übernehmen, solange sie sich im Standardschema bewegen. Das sind quasi die, die deutsche Standardabrechnung, ne, wenn man so möchte. Kundeneigene Entwicklung kann ich da nicht mit übernehmen, aber dafür gibt es auch Lösungen. Also da das wieder zurück zu dem Standard zu führen, ist ja sowieso ein strategischer Trend, alles so ein bisschen in der Wartung, wartungsärmer zu gestalten, dass ich weniger Expertenwissen unbedingt notwendig vorhalten muss. Also von daher, das passt schon in die meisten Strategien rein. Deswegen, ja, alte Wahrheit, dass es das nicht gibt, die funktioniert für den Dachraum, auch für andere Länder mittlerweile, sowohl in der Abrechnung als auch in der Zeitwirtschaft. Wir haben schon das Thema, gerade im produzierenden Gewerbe, dass wenn ich eine extrem hohe Komplexität habe in meinem HCM, dass ich da nicht alles abbilden kann. Und das ist eben genau das, wo ich dann einmal untersuchen muss, in einer kleinen Voranalyse, in einer Vorstudie, muss ich erstmal noch im H4S4 bleiben, also in dieser HCM-Welt, weil ich extrem viele Kundenentwicklungen habe, die ich nicht abgelöst bekomme bis Ende 27. Oder bin ich relativ standardmäßig Vanilla unterwegs, dass ich sagen kann, nee, gut, ja, ich muss ein bisschen vereinfachen, aber ich kann den Part überspringen, ich spare mir den sechsstelligen Betrag, in den Bereich zu gehen, und ich gehe direkt in die Cloud.
Jetzt kenne ich das zumindest aus S/4HANA-Projekten, dass also die Selbsteinschätzung von Unternehmen oft ist, dass wir standardnah sind.
Ja.
Und dass das dann bei einer genaueren Analyse sich nicht ganz so herausstellt, sage ich mal. Kann ich ohne Berater ein Self-Assessment machen und rausfinden, ob ich denn jetzt einer von diesen komplexen Kunden bin oder ob ich jetzt so ein Easy-Cheesy bin?
Klar, so ein Kurz-Check. Ich kann dir mal eine kleine Checkliste mitgeben. Ich würde auf jeden Fall die Menge der kundeneigenen Infotypen, das sind ja die Tabellen im SAP HCM, die kundeneigenen Infotypen, wie viele sind das? Die müssen nämlich alle zurück zum Standard geführt werden. Das heißt, die kann ich nicht übernehmen in dem Sinne.
Was wäre das zum Beispiel?
Also das sind manchmal, werden da auch Betriebsratsfunktionen abgebildet oder per Hand so Zwischenrechnungen für die Lohnabrechnung oder manchmal ist da auch Material abgebildet, wenn jemand einen Computer hat oder also
okay.
Ich kann wirklich, das ist eine grüne Spielwiese, wo ich sagen kann, ich möchte zusätzliche Informationen an einen Mitarbeiter anreichern, die ich so nicht im System habe. Das ist extrem individuell. Und die müssen sich angeguckt werden. Wenn das jetzt 2, 3 sind, ist es kein Thema. Wenn das jetzt 10, 15 sind, die tief in die Abrechnung eingreifen, dann ist das Indiz Nummer 1 für Komplexität.
Mhm.
Nummer 2 ist Standardschema genutzt oder wurde es kopiert und komplett gezettet. Also wie auch beim ABAP kann ich das zetten. Wenn da ganz, ganz, ganz viel gezettet ist, also mit eigenen Schemen und Regeln, auch dann ist die Frage.
Woran sehe ich das? Also was wäre da ein Schema? Also
D00 heißt das Schema für diejenigen. Also
ja,
das ist,
erklär mir mal auf so Deutsch, also für Nicht-HCMler, also gib mal ein Beispiel.
Für Nicht-HCMler, das war der erste Versuch, der SAP Low-Code-No-Code zu machen.
Oh, okay.
Das ist im Prinzip eine große Tabelle, wie so eine Excel-Tabelle. Und dann kann ich links Parameter eintragen und daraus generiert sich ein ABAP-Code. Das ist das Schema in kurz. Und das ist eigentlich ist das Customizing. Mhm. Und ich kann aber diese kleinen ABAP-Schnipsel, wenn ich so möchte, die kann ich kopieren in einen Z-Namensraum wie einen Funktionsbaustein.
Okay.
Also ich werde jetzt wahrscheinlich von Technikern komplett geschlagen und verprügelt, die damit zu tun haben, aber so auf dem Level. Und je mehr ich davon, von diesen Funktionsbausteinen gezettet habe, desto weiter weg bin ich vom Standard und desto schwieriger ist es natürlich, in das Standardprogramm der Cloud-Variante zu gehen.
Okay. Genau. Und wie häufig siehst du das? Also würdest du sagen, das ist eher ein Sonderfall oder das ist eher normal, dass ich dann, kommt auch wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie lange ich HCM im Einsatz habe, sage ich mal, ne? Und von wo ich komme. Aber ist das so?
Das ist,
trifft die Hälfte oder trifft überwiegend die Leute, dass sie sehr viel gecustomized haben im HCM?
Das
selbst entwickelt haben, nicht gecustomized, ja. Ne, weil das wäre ja noch, das ging ja noch.
Je mehr ich in sowas wie IG Metall reingehe, ne, also ich kenne das viel von deswegen produzierendes Gewerbe so ein bisschen als ein Thema, wo wirklich aufpassen müssen, ist das sinnig in die Cloud zu gehen oder mache ich diesen Zwischenschritt des H4S4-Systems? IG Metall regeln, vielleicht mit einem Tarifhausvertrag auch noch, dann wenn ich, sagen wir mal, Betriebsvereinbarungen habe, die auch noch aus den 70ern kommen oder 60ern teilweise oder dergleichen. Das sind Komplexitäten, die sind meist kundenindividuell umgesetzt, weil gar nicht anders möglich.
Ja.
Und die dann in den Standard zu führen, da habe ich ja nicht nur die Problematik, dass ich eine technische Lösung brauche, das in den Standard zu führen, das kriege ich IT-mäßig auch noch ganz gut gelöst. Mhm. Aber die Lösungen müssen ja passen zu den Vereinbarungen, die getroffen worden sind im Haustarifvertrag mit der Mitarbeitervertretung. Und das dauert einfach. Ne? Also das geht über Monate teilweise, dann diese Vereinbarung wieder anzupassen, bevor ich die technische Lösung dann bringen kann.
Okay, das heißt also, bevor ich da so ein Einschrittverfahren mache, ist es dann in dem Moment, wo ich dann eine etwas komplexere und vielleicht auch mal historisch gewachsene Landschaft habe, dieses, ja, weiß ich nicht, Zweischrittverfahren dann notwendig. Also man geht auf HVS vor. Mhm.
Genau.
So wie ich das verstanden habe, ist die Ausgangsvoraussetzung aber durchaus auch so, ja, manche haben HVS vor, haben aber auch Success Factors, haben da schon was gemacht oder gehen auf HVS vor und aber haben auch Success Factor schon im Einsatz. Was siehst du denn so als Roadmap bei Kunden im Moment häufig? Also was planen die selber? Vielleicht auch, was empfiehlst du da, was die Roadmap angeht? Weil die Überschrift ist ja immer noch, wir wollen schnell zu Success Factors, weil das ist ja eigentlich das Endgame sozusagen. Ne? Also da sollen alle HCM-Kunden hin, oder?
Doch, müssen auch. Also die SAP-Strategie ist, es endet auf jeden Fall in Success Factors. Punkt. Also es ist auch nicht, falls irgendjemand noch im Kopf hat, H4S4 ist der Nachfolger vom HCM oder auch die Private Cloud Edition.
Und damit kann ich das aussitzen sozusagen?
Genau, nein. Also ein ganz klares Nein, auch kein Vielleicht, auch kein Berater, es kommt drauf an oder so, sondern Nein. Mhm. Das Ja ist Success Factors. So. Und das bedeutet, die Strategie, die allermeisten, also wirklich mit Abstand die allermeisten Kunden gehen und was auch definitiv meine Empfehlung ist, ist jetzt mal ganz grob gesagt, eine kleine Vorstudie, nicht nur S4HANA Readiness oder in dergleichen, sondern eine kleine Vorstudie H4S für schräger Success Factors mit dem Ziel, wie sieht meine Roadmap mit beiden aus, mit dem Ziel auch, was kann ich alles schon rausnehmen aus dem SAP HCM? Es geht nicht darum, welches mache ich und ob, sondern wie viel kann ich wegnehmen von meinem HCM, dass ich es so schlank wie möglich mache. Bei den meisten ist es auch so, ich mache diese Vorstudie, dann stelle ich fest, die Abrechnung verbleibt noch im HCM. Also ich mache ein H4S4 Conversion-Projekt, Brownfield, und gehe aber gleichzeitig auch schon das Employee Central-Projekt an. Employee Central sind die Stammdaten. Ne? Mhm. Also kann man so ein bisschen Datendrehscheibe und Hauptprozesse, so Einstellung, Kündigung und sowas läuft da ab. Das mache ich auch schon in Success Factors als führendes System. Das heißt, der erste Schritt auf dieser Linie ist Sicherstellung der Abrechnung nach 27, aber gleichzeitig schon mal Cloud ist jetzt mein führendes System, weil das ist die Strategie. Und dort baue ich dann aus. So, und das heißt, dann geht die Roadmap auch einen Schritt weiter, mache ich dort noch ein Recruiting, momentan ein bisschen pausieren, geht eher Richtung Smart Recruiters, mache ich dann mein Recruiting, mache ich noch andere Prozesse und ich gucke, dass mein HCM schlanker und schlanker und schlanker wird. Und jetzt vielleicht noch ein Nachsatz dazu. Der Unterschied zu früher und zu jetzt ist, das SAP-HCM ist gerade mein Core-System. Das ist mein HR-System. Das verteilt alle Informationen, meistens auch für Identity Management, SSO und so weiter.
Also die Quelle der Wahrheit.
Genau, das ist die absolute Quelle der Wahrheit.
Ja.
Und diese Rolle übernimmt jetzt Success Factors im ersten Schritt schon. Und das HCM wird zu einem Satellitensystem, nur für Abrechnung, schräger vielleicht noch Zeitwirtschaft.
Mache ich das vor dem Upgrade auf HVS vor? Also würde ich das jetzt schon ausgliedern oder gehe ich erst gehe ich erstmal mit meinem HCM in Ruhe in Anführungszeichen auf HVS vor und fange dann an, das Zeug in Richtung Success Factors sozusagen auszulagern? Oder muss ich sogar vielleicht ein Split-Projekt machen, ne? Also dass ich sage, ja, ein Teil wird auf HVS vor angehoben, aber ich während dieses Prozesses versuche ich schon diese Auslösung zu machen, die du eben beschrieben hast.
Auf gar keinen Fall Split.
Okay.
Das ist einfach mit der Zeitschiene zu risikoreich gerade. Ne?
Kann also mir auch vorstellen, so von der Einarbeitung in so ein neues Tool ist dann sicherlich auch anspruchsvoll, ja.
Genau. Also meine Empfehlung momentan, gerade wenn Success Factors noch gar nicht im Einsatz ist, dann erstmal auf H4S4 hochheben, wenn das rauskommt aus der Vorstudie, damit ich einfach ein bisschen durchatmen kann. Weil dann ist der
Druck, zeitliche Druck.
Genau, der externe Druck ist erstmal weg und ich habe in Anführungszeichen nur noch den internen Druck, mich verbessern zu wollen, natürlich in den Prozessen. Wenn ich das mische, das geht nur, wenn mein SAP HCM jetzt schon schlank ist. Dann sage ich, hey, das ist völlig okay, beide Projekte parallel zu machen oder sogar schon das Zentrum auf Success Factors zu schieben. Das kriege ich dann auch in einem Jahr, anderthalb hin, das ist kein Thema. Aber wenn ich jetzt ein komplexes HCM habe, Ruhe besorgen, auf H4S4 hochheben und Success Factors dann schon mal parallel angehen in der Planung, aber noch nicht gleichzeitig einführen.
Ja. Was sind denn Was sind aus deiner Sicht die größten Stolpersteine auf dem Weg zu Success Factors?
Auch da zwei Teilantworten. Der eine große Stolperstein ist, Success Factors als Nachfolgelösung von HCM zu verstehen. Sowohl fachlich als auch technisch. Was meine ich damit?
Okay, ich dachte, damit wären wir eingestiegen. Aber
naja, nee. Es ist in der Rolle ist es das Nachfolgesystem. Jetzt rede ich aber vom, wie es aufgebaut ist. Ein Stolperstein in den Projekten ist, ich denke, ich habe hier mein HCM und ich kann eins zu eins die Logik, wie die Tabellen aufgebaut sind, was ein Mitarbeiter ausmacht, wie meine Prozesse sind, sagen einfach, ja, ich will das, was ich vorher hatte, jetzt halt in modernen SuccessFactors haben. Bitte macht doch mal. Die Projekte, die scheitern, weil das schlicht nicht geht. Die beiden Systeme funktionieren grundverschieden. Ne?
Gib mal ein Beispiel.
Beispiel ist, ich habe im SAP HCM verschiedene Personalmaßnahmen, heißt das. Ne? Das ist so ein organisatorischer Wechsel. Ich gehe von Abteilung A zu Abteilung B. Mhm. Ich habe, oder jemand geht in Elternzeit oder Mutterschutz. Und dann kann ich da als Administrator, Administratorin oder als HR-Business-Partner reingehen ins System. Ich gehe in eine Transaktion, PR40, klick auf Mutterschutz und dann werde ich durch 10 Bilder durchgeführt. Die Bilder sind dann die verschiedenen Tabellen, wo ich dann validiert meine Eingaben mache. Also ein geführter Prozess.
Mhm.
So. Das gibt's in SuccessFactors nicht.
Okay.
Das bedeutet, also so oder so ist SuccessFactors um den Mitarbeiter und um die Führungskraft drumherum, nicht um die HR-Abteilung drumherum gebaut, wie das HCM. Das heißt, im SuccessFactors gehe ich als Mitarbeiter, also ich gehe jetzt als Sean ins System und sage, hey, ich möchte in Elternzeit gehen oder hey, ich möchte ein Sabbatical haben oder was auch immer. Tipp da ein paar Sachen ein, das geht an meine Führungskraft, die bestätigt das, das geht an HR und mein HR-Business-Partner muss wissen, was gebe ich dann zusätzlich an Daten ein. Und das bedeutet, ich kann nicht diesen alten Prozess eins zu eins übernehmen, ich muss alles halt neu denken mit Standards, die da sind. Deswegen auch da, was machen die meisten? Die gehen mit Templates rein. Ne? Also SuccessFactors grüne Wiese eher nicht. SuccessFactors Blueprint mit vorgefertigten Prozessen. Wie funktioniert so ein Sabbatical? Wie funktioniert Elternzeit? Wie funktioniert ein organisatorischer Wechsel? Fokussiert um den Mitarbeiter und um die Führungskraft? Das ja. Und dann funktionieren die Projekte. Also das ist der erste Stolperstein, nicht zu gucken, also alter Wein in neue Schläuche, das funktioniert nicht.
Das heißt, das ist wirklich auch der Shift von, also Personaladministration macht halt die Personalabteilung hin zu, eigentlich weiß der Mitarbeiter ja, was er will, sag ich mal. Ich will einen Urlaub, ich will Elternzeit oder was auch immer und beantragt das. Und hat irgendwie, ich sag mal, Mittel, seine notwendigen Daten dann auch gleich mit einzutippen, sage ich mal.
So Anhänge.
Sodass das nicht die Personalabteilung eigentlich in seinem Auftrag oder in ihrem Auftrag machen muss. Und dann passieren Dinge. Und wahrscheinlich gibt ja trotzdem irgendwie in der Personalabteilung, guckt dann nochmal jemand drauf, der hat dann bloß andere Masken, ja?
Genau. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wenn ich jetzt das Projekt angehe, und der Fachbereich hat meistens gar nicht da mehr so den Überblick, sondern eher dann die HR-IT-Abteilung oder die IT-Abteilung. Was habe ich denn alles für Add-ons in meinem HCM? Habe ich eine Akonso digitale Personalakte? Habe ich eine Escriba digitale Personalakte? Habe ich von irgendjemandem eine Reisekostenlösung? Habe ich für mein Ausbildungsmanagement? Also das HCM hat ja viel gelebt von Add-ons, die im System dann installiert worden sind, die jetzt aber mittlerweile Teil eben meiner Ist-Prozesse sind.
Mhm.
Und da muss ich der Fachabteilung eben Unterstützung geben, zu sagen, hey, was haben wir alles individuell gebaut, wofür es dann in SuccessFactors alternative Lösungen geben muss. Oder vielleicht hat der Hersteller auch schon eine Cloud-Variante des Add-ons gemacht. Und das ist, das sehe ich so als Unterstützungsleistung, die wir dann in der Beratung natürlich geben, wenn wir das System analysieren in so einer Vorstudie oder eben aus der IT-Unterstützung heraus, weil ich habe natürlich den Überblick über die Architektur momentan, die da ist. Und das braucht der Fachbereich, um zu wissen, wie sind meine Ist-Prozesse gerade aufgebaut, damit ich dann die Lücken sehe zum Success-Factors im Sinne von, was können jetzt Lösungen dort sein.
Das heißt, weil auch der, ich sag mal, Leistungsumfang von Success-Factors dann eben nicht eins zu eins
der
bei SAP HCM funktioniert hat, stimmt, weil ja da auch dann irgendwelche Add-ins, Add-ons und so weiter installiert sind und da helfen, ja.
Ja.
was muss ich denn allgemein, ne? Du hattest eben schon das Stichwort Smart Recruiters genannt, was ja auch eine SAP-Lösung ist fürs Recruiting. Kunden setzen schon oder haben vielleicht schon auf SuccessFactors Recruiting umgestellt und schauen sich jetzt Smart Recruiter an und sagen, oh, das ist ja noch eine coolere Lösung irgendwie und wollen vielleicht sogar in die Richtung umstellen. Aber auf jeden Fall, ich muss gucken, dass ich da im Prinzip auch wieder so ein Ökosystem enable. Ja? Ist das dann einer der Stolpersteine? Also, dass die Leute das sehr früh auf die Agenda nehmen müssen. Welche Tools brauchen wir eigentlich noch?
Genau, also ich brauche so eine richtige, nicht nur SuccessFactors Roadmap, ich brauche so eine HR-Roadmap. Ja? Also, welche Rolle hat mein H4S4? Welche Rolle hat mein SuccessFactors dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr?
Genau, welche Rollen nimmt es jetzt gerade ein?
Ne? Genau,
so,
ne?
Und dann also es kommen Rollen dazu, schrittweise.
Richtig, ich habe so ein Endzielbild und ich habe Zwischenzielbilder. Ja. Und diese Zwischenzielbilder, so wie du gesagt hast, die bestehen eben aus diesen Add-ons. Also wann löse ich welche Add-ons ab? Wann löse ich welche Prozesse ab? Das ist das, was ich mit schlank machen meine.
Ja.
Und es gibt noch nicht für alles eine Lösung. Das heißt, auch das passe ich dann zeitlich in meiner Priorität nach hinten ein.
Mhm.
Und Smart Recruiters ist gerade so eine kleine Spezialrolle. Weil Recruiting ist eins der Dinge, die die meisten schon gemacht haben in SuccessFactors. Einfach ein bisschen jetzt vorgespult, Thema Fachkräftemangel und Leute finden, ist jetzt vielleicht gerade auch ein bisschen anders, aber es ist immer noch ein Thema. Da war Recruiting eins der Dinge, das musste digital sein, das musste für Mitarbeitende attraktiv sein oder für Bewerber, Bewerberinnen. Von daher war das eins der ersten, die ganz, ganz viele eingeführt haben. Das heißt, ja, viele haben schon SuccessFactors Recruiting, ein paar noch nicht, aber viele haben es. Und SAP hat eigentlich was ziemlich Cooles gemacht, indem sie Smart Recruiters gekauft haben. Ich bin ja auch viel bei Softwareauswahlprojekten und Workshops dabei. Und da ist auch immer mal eine Recruiting-Auswahl mit dabei. Und Smart Recruiters war und ist eine der Lösungen, die immer relativ weit oben rechts, wenn jemand so diese Gartner-Diagramm-Quadranten vielleicht im Kopf hat, was so zu den Best-of-Breed-Lösungen, also wirklich eine sehr, sehr gute Lösung im Bereich Recruiting, aber eben ausschließlich im Bereich Recruiting darstellt. Die wurden jetzt gekauft. Die haben auch richtig gute KI-Kapazitäten. Das ist einer der Gründe, warum sie gekauft worden sind. Und die SAP hat sich eben dazu entschieden, ihr selbstentwickeltes Recruiting bekommt ein Sunset-Datum. Und Smart Recruiters wird diese Funktion ersetzen. So, das bedeutet, Stand jetzt, es ist noch nicht komplett nativ integriert, aber die Integrationen werden gerade von der SAP ausgebaut. Und wenn ich mich jetzt als Kunde entscheide, ein SuccessFactors Recruiting machen zu wollen, dann würde ich mich ganz genau fragen, habe ich jetzt extrem hohen Bedarf, sodass ich jetzt vielleicht noch den tatsächlich Zwischenschritt gehe mit einem SuccessFactors Recruiting oder gehe ich schon auf direkt auf Smart Recruiters, auch über SAP, ne? Lizenztechnisch und so läuft das alles über SAP und ist in den SuccessFactors Bundles auch teilweise mit drin. Hab dann noch ein bisschen mehr Integrationsarbeit momentan, aber später weniger. Und meine Empfehlung ist dann eher Smart Recruiters, ist die bessere Lösung, hat mehr Usability, hat mehr Candidate Experience, worum es ja eigentlich geht. Und ja, ich habe als IT gerade noch ein bisschen mehr Integrationsthemen, weil es ist eine Best of Breed, ein Satellit noch, aber es wird ja immer mehr rein. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt ein SuccessFactors Recruiting einführe, dann kaufe ich mir damit ein direktes zweites Einführungsprojekt in ein paar Jahren ein.
Okay, also dann manchmal bröckelt dann noch ein bisschen was weg von den Sachen, wo ich eigentlich gesagt habe, ja, check hier, da haben wir schon SuccessFactors, das kann sich auch noch was ergeben. Ja?
Richtig, ne? Also das muss auf jeden Fall.
Aber es ist auch eine Gelegenheit, ne, dass man dann vielleicht, wenn man eben SuccessFactors jetzt noch nicht hat oder an manchen Stellen dann wirklich mal überdenkt, okay, was ist jetzt die Roadmap dann zu einem guten SuccessFactors Setup?
Genau, also ich kann es halt sauber auf- und einplanen. Ne? Das ist, und bei vielen ist es auch so, gerade wenn Recruiting das erste Modul war und dann habe ich diese Stolpersteine, die ich am Anfang gemeint hatte, die habe ich da gemacht. Ne? Ich habe das so ein bisschen als SAP-HCM-System verstanden und dann ist es eher eine Chance, jetzt nochmal aufgeräumt in die ganze Thematik reinzugehen. Ja.
Du hast ja eben auch erzählt, dass du ziemlich viele Vorstudien machst, um eben halt diesen Weg überhaupt erstmal aufzuzeichnen. Mhm. Also einer, der so an möglichst vielen Stolpersteinen vorbeiführt irgendwie und dann smooth dann zu einer schöneren HR-IT-Landschaft führt. Ja. Wie spielt denn da jetzt gerade das Thema KI eine Rolle? Also Smart Recruiters, das hast du eben schon gesagt, die verwenden KI-Funktionalitäten. Es ist ja auch so, jetzt typischerweise wartet die HR-Fachabteilung, die freut sich ja jetzt nicht unbedingt darauf, dass sich was ändert. Also ist jedenfalls, oder ich weiß nicht, wie groß der Leidensdruck in SAP HCM ist, weiß ich auch nicht. Ich benutze das ja nicht jeden Tag. Aber gibt es dann etwas, was du da als typische Fragen hast in solchen solchen Workshops, die du dafür machst und in solchen Vorstudien, wo diese Leute sagen, ja, was wartet denn da auf mich? Was ist denn das coole, gelobte Land, abseits davon, dass die Anwender jetzt irgendwie selber ihre Elternzeit beantragen können?
Ja, eigentlich sind es drei Fragen, die kommen. Das ist so, was machen andere schon mit KI? Mhm. Das zweite ist, was kann die SAP-KI? Und das dritte ist, kann die SAP-KI all das, was schon gezeigt wurde, wirklich? So, das sind eigentlich so je nachdem, wie sich die Leute damit schon beschäftigt haben. Und
also ich glaube, das ist ja anderthalb Jahre her oder so, wo sie dann gezeigt haben, wie dann für so eine vakante Stelle halt so eine Stellenanzeige geschrieben werden kann in Word oder so. Und ist ja, ist immer ganz nett, sage ich mal. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch so hingekriegt, aber ja.
Ja. Es ist aber immer noch der Use Case, der am besten ankommt im Fachbereich. Okay. Also ich bin für mich selber, es ist auch total, jetzt nicht verwunderlich, aber es ist so im Alltag drin, mit, ob das jetzt Gemini, GPT oder SAP ist, Text zu verarbeiten mit KI. Aber allein dadurch, dass, und das funktioniert, ich im Recruiting, dann auch mit Smart Recruiters wird es genauso funktionieren, beziehungsweise funktioniert besser, dass ich eine Stellenausschreibung generiere anhand von Kompetenzen, die ich anfordere und dann auch anhand von Richtlinien, also Governance, dass es vielleicht nicht zu männlich oder zu weiblich geschrieben ist oder dergleichen. Ne? Also da wird schon geguckt, dass die Wortwahl möglichst neutral ist, um so viele Personen wie möglich anzusprechen. Und das sind Dinge, die funktionieren schon gut. Das funktioniert auch gut in Kommunikation, das funktioniert auch gut in nicht nur Stellenbeschreibung, sondern auch Ausschreibung, in Interviewfragen generieren. Also da ist Recruiting noch mit vorne, was so die KI-Unterstützung betrifft. Das benutzen auch einige, nicht alle. Es ist immer noch, würde ich sagen, im einstelligen Prozentbereich, die diese KI-Funktionalitäten wirklich dann auch nutzen. Der zweite Part, den SAP auch schon umgesetzt hat, ist so leichte Unterstützung in der Administration. Also klassischer Chatbot, der da ist, der kann aber noch ein bisschen mehr als Fragen beantworten. Ich kann da auch so halbagentische Aktionen ausführen. Das heißt, ich kann sagen, hey, trag mir mal meinen Urlaub ein oder mach mal eine Namensänderung oder trag mir ein Kind ein oder so. Und dann führt der mich an die entsprechenden Stellen, stellt mir Rückfragen oder sagt, hey, du darfst das nicht machen oder sowas. Also das gibt's auch schon. Das sind Dinge, die nehmen nicht extrem viel Arbeit ab. Aber es sind so die ersten Schritte, die Belegschaft heranzukriegen an KI-Funktionalitäten. Und es zeigt auch, wo der Trend bei SAP hingeht, dass wirklich Joule ist ja dort die KI, auch im SuccessFactors-Umfeld. Das ist also die gleiche für diejenigen, die sich damit schon ein bisschen beschäftigt haben und SAP Joule installiert haben auf der BTP. Es ist dieselbe. Also es ist genau das Ding, was auch in SuccessFactors verwendet wird. Anders trainiert und mit anderen Aktionen, aber es ist dasselbe, nicht das Gleiche. Und das wird mehr und mehr ausgebaut. Die KI von Smart Recruiters wird dort auch integriert mit deren Kapazitäten. Das ist so der eine Aspekt, wo es hingeht, tasten sich aber viele ran. Das heißt, wenn die Frage im Workshop kommt, dann sage ich, ja, also das sind die Möglichkeiten. Es gibt auch eine Liste mit 50, 60 verschiedenen Use Cases. Fühlt euch ran, probiert's aus. Teilweise ausrollen gerne, dass es jetzt vollumfänglich genutzt wird. Das macht bei mir jetzt im Kundenstamm noch niemand. Aber erste Berührungspunkte, das ist das Erste.
Vielleicht dazu noch, könnte es denn auch dabei helfen, weil ich meine, über unsere Überschrift ist ja so ein bisschen, wie kriege ich SuccessFactors fast? Ja? Also so, und das ist ja natürlich auch die Frage, wie kriege ich die Adoption fast hin? Ne? Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich, also ist ja SuccessFactors ist ja theoretisch, ich muss es ja nur lizenzieren sozusagen, dann kriege ich ein Login, dann habe ich SuccessFactors. Theoretisch ist das nach einem Tag fertig irgendwie. Ja. Du hast eben schon von Templates gesprochen und so weiter. Ich könnte mir, also hilft Joule bei der Adoption, weil ich muss ja im Prinzip auch meine Mitarbeiter jetzt mehr schulen als zuvor. Vorher war das ja, stelle ich mir so ein bisschen vor, gekapselt. Mhm. Eigentlich muss ich nur die HR-Abteilung schulen auf das Tool, weil die müssen ja im Prinzip die ganze Personaladministration machen. Mhm. Jetzt rolle ich im Prinzip ja ein Tool mit noch mehr Funktionen Nationalitäten und theoretisch auch Aufgaben an meine ganze Belegschaft aus. Mhm. Ne? Das, und da habe ich ja ganz unterschiedliche Typen auch, sage ich mal. Ne? Leute, die in der Produktion arbeiten und Leute, die im Büro arbeiten irgendwie und dann, ich sag mal, unterschiedlich zugewendet sind zu den IT-Lösungen, die da ausgerollt werden. Hilft mir Joule bei der Adoption? Also kann ich mir dadurch vielleicht auch Schulung sparen? Mhm. Kann ich dadurch schneller Rollout machen, weil die Funktion natürlich sprachlicher verwendbar ist?
Über einen Umweg auf jeden Fall. Also das eine ist, wie kriege ich es schnell hin? Generell Templates und dann iterativ lieber verbessern, sobald ich live bin. Mhm. Und die Adoption, die bekomme ich eben auch hin. Der klassisch langsame Weg ist Train-the-Trainer, Webinare, nochmal Rückfragen. Kann ich auch zusätzlich gerne machen, ist gar kein Thema.
Key-User-Schulung,
wir kennen es, klassisches Vorgehen in so einem Projekt. Funktioniert weiterhin? Gibt es bessere Lösungen? Ja. Und ich bin ein großer Fan von SAP WalkMe.
Okay.
SAP WalkMe ist eine Digital Adaption Plattform. Genau das, was du gefragt hast, dass ich im System an das System herangeführt werde. Und SAP WalkMe gibt es spezifisch auch für SuccessFactors. So, was bedeutet das jetzt im Endeffekt, wenn ich live gehen will? Ich habe sowohl für Führungskräfte als auch für meine HR-Mitarbeitende schon fertige Prozesse, die ich normalerweise schulen würde. Um beim Thema, wie mache ich jetzt ein Sabbatical, wie mache ich jetzt eine Elternzeit, wie mache ich jetzt bla 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 im System.
Was natürlich einigermaßen schwierig ist, wenn das jetzt gerade nicht das ist, was ich gerne machen möchte irgendwie. Ja? Also
genau,
so, aber das brauche ich dann in 2 Jahren, dann habe ich schon vergessen, ja.
Richtig. Und ich habe dann so eine Liste, die macht sich dann rechts auf. Mhm. Ja? Und dann habe ich dann eine Liste, die wir vorfertigen, 20, 30, 40 Prozesse, rollenspezifisch, also je nachdem, ob ich eben Admin, Führungskraft oder was auch immer bin. Und dann klicke ich da drauf und ich glaube, so wie wir es aus Tutorials kennen, ob das jetzt andere Lösungen sind, die eher im Customer-Bereich sind oder von mir aus auch im Gaming. Und dann werde ich durchgeführt durchs System. Klicke hier aus folgenden Gründen, klicke dort aus folgenden Gründen. Da hast du folgende Auswahl.
Das heißt, übrigens,
das darfst du nicht eintragen.
Ich bin wirklich im System.
Du bist im System.
Und dann gibt es so Pop-ups, die auf die richtige Stelle drücke jetzt hier und so weiter. Und das ist halt kein Click-Dummy, sondern es passiert dann schon wirklich.
Genau. Und das ist der Clou. Es ist im Produktivsystem, in meinem echten Prozess und ich führe diesen Prozess in dem Moment auch aus. Und zum einen entweder Dinge, die ich selten durchführe, dann kann ich die halt dort immer wieder geführt machen. Oder eben in dieser Adaption-Phase, wie funktioniert das System überhaupt? Ne? Also ich kann da auch einen spezifischen Onboarding-Plan machen. Wie stelle ich meine Sprache ein? Wie update ich mein Profilbild? Wie egal was. So, und da gibt es so ein paar Standardsachen. Und das ist für mich eigentlich the way to go, weil es ist, ich kann es sprachabhängig machen, ich kann es relativ einfach anpassen. Es ist nicht so schwierig anzupassen wie ein Video, was ich aufnehme oder Train the Trainer, was nur einmal initial ist. Und das ist eigentlich der schnellste Weg, um in diese Adaption reinzukommen, die ich auch dauerhaft dann habe. Ja, deswegen bin ich ein großer Fan von SubWalkMe, richtig eingesetzt, auch da mit Vorlagen anhand einer Template-gestützten Einführung und dann komme ich wirklich schnell in die Cloud mit einer hohen Adaption-Rate. Ich muss mich aber von diesen alten Gedanken lösen, von Wasserfall so oder so und dann von diesem klassischen pyramidalen Adaption in der Unternehmung.
Gibt es aus deiner Sicht, du hast im Prinzip ja schon eine genannt, ne? Die Templates einsenden. Hast du noch andere Best Practices, was so SuccessFactors-Einführung angeht?
Mm.
Oder ist das Template schon der Best Practice? Also vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, ja?
Der Template in Kombination mit auf Projektebene Timeboxing, also ein künstliches Go-Live-Datum.
Okay.
Das Template, das hilft mir, eine Basis zu schaffen. Also so sieht mein Mitarbeiterprofil aus, so sehen meine Prozesse aus. Das heißt, ich habe schon mal ein Grundgerüst, was funktioniert. Also was wirklich auch, mit dem ich meine HR-Arbeit erledigen kann.
Also nur mal, und vielleicht Sekunde. Wenn ich SuccessFactors jetzt buche bei der SAP, jetzt mal, dann kriege ich das System. Aber sind da irgendwie keine Prozesse drin? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich hab, wenn ich das System kaufe, bekomme ich tatsächlich erstmal ein leeres System. Ich muss das komplett von der Pike auf aufsetzen. Also ich habe am Anfang nur.
Das heißt, da ist dann keine Elternzeit drin konfiguriert?
Nee, es ist erstmal leer. Ich kann Best Practices einspielen von der SAP.
Okay.
Die sind auch ein bisschen besser als das, was ich mit meinen IDIS-Beispielen aus der ERP-HCM-Welt kenne, was ja eher so Lerndinger waren. Die sind aber, gerade wenn ich jetzt im Mittelstand unterwegs bin, vielleicht ein bisschen groß. bisschen komplex,
okay,
Prozesse. Und da kommen dann von Partnern, wie eben auch von mir, von uns, von der MindSquare, eigenentwickelte Templates, die dann die SAP Best Practices adaptiert haben, beziehungsweise auch einfach aus vergangenen Projekten. So funktioniert eben organisatorischer Wechsel üblicherweise. Mhm. Der kann dann einfach eingespielt werden und der kann dann tatsächlich verwendet werden. Das heißt, die SAP gibt einem die Lizenzen, dann kommt ein Implementierungspartner um die Ecke, spielt deren Template einmal rein, also kopiert das rüber. Und dann kann schon im ersten Workshop an einem fertigen System, ohne Daten logischerweise, geguckt werden, wie sieht das aus. Die Daten werden reingespielt, dann wird meistens noch einmal angepasst und dann habe ich aber schon einen Go-Live-Kandidaten. Und das ist eben die Macht der Templates. Und das ist, was ich meinte, noch mit Timeboxing ist wichtig. Timeboxing ist wichtig. Wenn ich jetzt mir aber sage, ich nehme mir 1,5 Jahre Zeit für diese Einführung, dann kommt automatisch jeder Kunde und jeder Fachbereich in dem Bereich, dass ich sage, hey, ich habe ein Template, voll schnell, ich habe eine erste Anpassung, voll schnell und jetzt überlege ich mir noch 10 Monate lang, wie ich eigene Individualsachen reinmache, die ich unbedingt brauche, bevor ich live gehen kann.
Okay.
So, und das muss verhindert werden, oder aus meiner Sicht, indem ich sage, hey, ich gebe mir ein halbes Jahr oder bei größeren Unternehmungen vielleicht 10 Monate, bin dann live und dann mache ich lieber alle 3 Monate nochmal kleine Verbesserungen.
Wo ich von dem System schon profitiere,
genau,
und es dann
richtig,
also langsam wächst,
richtig,
und ich nicht so ein, ja, Feature-Creep habe irgendwie,
genau,
ne, wo ich so ein Monster habe, was ich gar nicht live kriege, weil es so ein bisschen verkopft implementiert ist, ja.
Und deswegen ist, ich weiß, es ist ein absolutes Buzzword, aber es wird auch einfach oft nicht richtig gemacht, das Thema Change Management. Ich brauche dedizierte Change Manager, die halt sowohl top-down, vom Management bis zur Sachbearbeitung, alle Leute abholen und sagen, der erste Go-Live-Kandidat wird noch nicht 100% abliefern.
Mhm.
Und das ist völlig richtig und gut, weil wir iterativ das Ding verbessern wollen. Und das ist auch der zweite Stolperstein dann von vorhin. Ich brauche dieses Change Management, damit ich diese Geschwindigkeit habe, um schnell in Success Factors reinzukommen,
mhm,
ohne dass es verbrennt.
Mhm.
Und ich gebe eben allen schon mit, hey, wir haben aber eine Roadmap. Folgende Sachen kommen in 2 Monaten, in 4 Monaten, in 6 Monaten. Wir haben an euch gedacht.
Das heißt, wenn es live geht, ist es nicht fertig.
Nein.
Und jetzt ändert es sich,
nein,
auch nicht mehr, sondern eher so, ja, okay, Version 1 geht jetzt online und das wird, aber es gibt eine, ja, Roadmap, dass die restlichen Sachen, alles, was benötigt,
genau,
wird, dann auch noch nachkommt.
Ja,
ja, aber dass,
ja,
man erstmal überhaupt, ja, loslegen kann da mit dem System, ja.
Also nicht nur aus Herstellersicht, sondern auch aus meiner Product Owner, System-Sicht, ja, Software as a Service.
Mhm.
Also ständige Verbesserungen, ständige Features, ständige Prozesse, ständige Add-ons, die geupdatet werden, ja.
Ich hatte eine Frage, hatte ich noch, und zwar bei denen, die daran beteiligt sind, ne? Also jetzt haben wir schon viel über HR-Fachbereich gesprochen.
Ja.
Du hast die HR-IT erwähnt,
mhm,
oder also diejenigen in der IT, die sich um HR-Systeme kümmern. Wer sind so die Stakeholder in so einem Projekt, wenn ich mich jetzt auf die SuccessFactors-Reise begeben will? Kannst du das nochmal kurz sagen?
IT-Basis habe ich immer mit dabei, weil SSO, IDM,
sympathisch,
Azure ist einfach ein Thema, das muss beachtet werden. Und da kann ich auch ganz viele Vorteile heben, wenn ich auf SuccessFactors gehe und die BTP.
Mhm.
Also von daher, das ist ein Thema. Dann habe ich meistens noch irgendwie Security, Governance und Datenschutz mit dabei. Das brauche ich für Berechtigungskonzepte, weil das fehlt auch den meisten Kunden, so ein Standardberechtigungs- und Governance-Konzept für den Betrieb von SuccessFactors.
Okay.
Und das wird nicht vom Fachbereich kommen.
Mhm.
So, das ist die eine Stakeholder-Seite. Die zweite Stakeholder-Seite, die ich brauche, auf jeden Fall Mitbestimmung. Also Betriebsrat, Personalrat oder ähnliche Dinge, wenn es die beiden nicht gibt, von Anfang an mit dabei. Dann auf jeden Fall, wer sich momentan um die Prozesse kümmert. Das kann entweder HR-Business-Partner sein oder auch HR-Leitung oder dergleichen. Also wirklich da der Fachbereich, der operativ mit dem HCM-System momentan arbeitet. Und in manchen Firmen gibt es ja auch noch diese In-House-Consultant-Rolle, ne? Also wenn, mhm, sich jemand gerade um das Paywall-System, um das Zeitwirtschaftssystem kümmert, weil da brauchen wir das Wissen über Komplexität der Systeme, die müssen auch Teil sein. Und vor allem findet bei den Personen meistens ja ein Kompetenzwechsel statt, also das Schulung von ich bin gerade Inhouse HCM Consultant zu Product Owner Success Factors.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage sozusagen, wer betreibt das dann hinterher? Also sind das die gleichen, die jetzt gerade HCM beziehungsweise HVSV betreiben? Betreiben die dann oder muss man überhaupt betreiben oder kann der Fachbereich alleine Success Factors verwenden und alles ist gut? Also ist so ein bisschen Suggestivfrage, vermutlich nicht, ne? Aber
Das
wäre das, passiert nicht so häufig bei SAP-Produkten.
Ich bin immer noch in der Verantwortung aus meiner vorherigen IT-Sicht, aber nicht mehr so stark wie vorher. Also im HCM war ich ja wirklich für Customizing, für Programmierung, für den Betrieb, für Monitoring, für alles. Ne? Und der Fachbereich hat Anforderungen gegeben und hat das System benutzt. In der SuccessFactors-Welt, und da haben wir auch fertige, also auch das gehört so ein Template dazu, so ein Target Operation Model, so ein TOM, also wie findet der Betrieb statt? Und da gibt es zwei Hauptrollen. Das eine ist Product Owner, das kann Product Owner Success Factors allgemein sein oder für einzelne Teile, je nachdem wie groß es ist. Und es gibt auf der fachlichen Seite den Process Owner. Die haben einen kleinen Graubereich in den Verantwortlichkeiten, aber kurz gesagt, der Product Owner, der kümmert sich drum, Datenstruktur ist richtig, IT Security ist eingehalten, Governance ist eingehalten, Hintergrund-Reports laufen, also Programme, Schnittstelle läuft.
Integration.
Muss aber ein Verständnis für die Prozesse haben, weil die Person auch im Zweifel für Workflows und so zuständig ist. Das heißt, die braucht mehr Prozesswissen als vorher. Habe aber immer noch eher diese technische Product-Owner-Systemrolle. Und der Process-Owner auf Fachbereichssicht, der muss ein bisschen Verständnis für haben, was kann das System und was nicht. Also ein bisschen Technik, aber nicht, wie funktioniert es jetzt explizit, aber was ist möglich. Und die Person ist zuständig für die Definition von Workflows, für die Definition von Datenkonstrukten, für die Definition von Ende-zu-Ende-Prozessen. Also was fängt im HCM an und soll vielleicht im FICO aufhören. Die beiden setzen sich regelmäßig zusammen, um dann zu gucken, was ist möglich und was nicht, auch gerade bei Release-Wechsel. Und das ist schon ein Change, was vielen Unternehmen schwerfällt, weil zum einen in der IT oft nicht die fachliche Expertise viel vorhanden ist und im Fachbereich halt nicht das technische Verständnis. Ich brauche aber genau so dieses Verständnis für die andere Seite und das bildet ein Zweierteam. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall dieses Zweierteam gemischt und habe nicht hart die Silos. Das verändert sich.
Sehr schön. Ja, vielleicht kannst du am Ende ja nochmal auch sagen, wir sind ja eingestiegen über die Employee Journey, ne?
Ja.
Und jetzt wiederum, ne, du als Berater, was ist denn die Customer Journey? Also wie berätst du, wie beratet ihr Unternehmen entlang des Weges zu Success Factors?
Ja. Zwei Einstiegspunkte gibt's eigentlich. Das eine ist, vielleicht findet gerade eine SAP-Lizenzverhandlung statt oder steht kurz davor und dann möchte ich mir die Karten legen, was brauche ich, in welchem Umfang und wann brauche ich welche Lizenzen. Dann machen wir Roadmap-Workshops, dann mache ich Zielbilder und das kann auch jeder für sich machen. Also da brauchst du mich jetzt nicht unbedingt notwendigerweise dafür, aber dann ist es natürlich strukturiert. Das heißt, ein Zielbild oder eine Roadmap, damit ich weiß, welche Lizenzen brauche ich wann und in welcher Reihenfolge mache ich das. Der zweite Einstiegspunkt ist ehrlicherweise, die Lizenzen gibt es schon, vielleicht im Rahmen von einer RISE-Geschichte oder von auch der S/4HANA-Verhandlung. Also viele Lizenzverhandlungen haben ja vorletztes Jahr stattgefunden.
Ja.
Und SuccessFactors wurde dann mitgekauft. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit den Lizenzen? Und auch da geht es dann darum, okay, welche Lizenz hilft mir wann am meisten? Auch da weniger das Zielbild, weil das steht wahrscheinlich dann schon fest. Aber auch da, was ist die Roadmap dorthin? Das heißt wirklich diese Aufplanung der verschiedenen Teilprojekte, ist das, wo ich bei jedem Kunden erstmal anfange. Entweder A, wie habt ihr es gerade geplant und steht das schon auf einer Roadmap? Dann ordne ich das vielleicht noch ein bisschen anders um. Oder ich erstelle das mit den Kunden, um diese Klarheit zu haben. Und wenn die Klarheit dann ist es ein Abarbeiten dieser Teilprojekte. Jedes Jahr überprüfen, ob die Priorität noch passt. Und dann habe ich für 2-3 Jahre einen super planbaren Ablauf, wann ich wem helfen kann im Unternehmen.
Und das macht ihr auch? Ihr führt sowas ein, Success Factors.
Richtig, genau.
Und dann hinterher auch die Betriebsunterstützung auch, ne? Bietet ihr auch an als Option.
Genau, also die Customer Journey ist eben die Aufsetzen der Roadmap, dann Implementierung von Success Factors Modulen, die Conversion auf H4S4 machen wir auch Und wir machen auch Unterstützung bei der Auswahl von Satelliten. Also wenn es eben eine digitale Personalakte oder sowas dann neu braucht. Also die Analysen machen wir dann auch. Und für jedes Teilprojekt, was dann live gesetzt wird, auch den Service im Nachgang. Ja, klar. Also tatsächlich von Anfang an. Also wer möchte und viele möchten das, dann sind wir die 3 bis 4 Jahre auch komplett mit dabei. Das ist gar kein Thema.
Cool. Sean, vielen lieben Dank für diese Information. Ich habe einiges gelernt. Ich habe gelernt, okay, also ich habe mehrere Möglichkeiten, auf HVR, auf SuccessFactors zu gehen. Ich kann direkt hinspringen, wenn ich nicht zu customized, zu eigenentwickelt bin. Ja, customized ist okay, aber Eigenentwicklung, da muss man schon genauer drauf gucken. Ich mache den Weg über HVS vor. Das kann ich als Sprungbrett nehmen. Ich muss aber auf jeden Fall mich bewegen, weil 2027 ist Ende Gelände. Ja, dann, es gibt diverse Stolpersteine, die ich im Blick behalten muss. Ich habe Software, auf die ich achten muss. Gibt es die in SuccessFactors? Kann ich meine Plugins weiterverwenden? Ich muss natürlich die Stakeholder an Bord holen. Ich muss erstmal erklären, dass SuccessFactors auch ein anderes System ist, was ja eher um den Mitarbeiter gebaut worden ist oder die Führungskraft und nicht so sehr um die Personaladministration oder Personalabteilung. Und ich sollte auf jeden Fall langfristig mir einen guten Weg machen, nicht mit allem gleichzeitig live gehen, gucken, dass ich die Teile raushöhle aus meinem HCM vielleicht oder dem HVS-System und das live gehen lassen kann, was schon, ich sag mal, nah am Standard ist, damit ich dann den Rest dann peu à peu auch noch überhole, bis dann irgendwann alles hoffentlich in der Cloud ist oder bei den SuccessFactors Modulen, die SAP vielleicht noch dazu kauft irgendwie, ja. Aber die sind dann ja auch in der Cloud. Sean, ganz lieben Dank, Sean Sweeney, meine Damen und Herren. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Beratungsbedarf habt in diesem Bereich, wir verlinken auch nochmal alle Infos in den Shownotes, auch das aktuelle Webinar, was wir dazu anbieten zum Thema SuccessFactors Einführung. Also schaut da gerne in die Shownotes. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, bewertet uns auf der Plattform, wo ihr uns hört und seht. Vielen Dank schon mal dafür. Ansonsten bis demnächst.